Wenn Sie das berühmte Interview gesehen haben, das können Sie auf YouTube jederzeit anklicken, das Günter Gauss 1964 mit Arendt geführt hat, dann werden Sie bestimmt nicht die berühmte Stelle am Anfang vergessen haben, wo Gauss Arendt als eine Philosophin anspricht und wie es denn als Philosophin so unter Männern sei. Und Arendt das charmant zurückweist. Nein, sie sei keine Philosophin, sagt sie, sondern eine politische Theoretikerin. Also keine Philosophin, aber auch keine Politikerin, sondern auch mal irgendwie etwas dazwischen, das im englischsprachigen Raum als Political Theory tatsächlich eine Subdisziplin der Politikwissenschaft darstellt, im deutschsprachigen Raum aber eigentlich zur praktischen und politischen Philosophie gehört. So oder so positioniert sich Arendt jedenfalls in einem etwas undurchsichtig ambivalenten Bereich zwischen Politik und Philosophie. Das ist entscheidend auch für ihre Betrachtung der historischen Wandlungen des Konflikts zwischen Wahrheit und Politik. Wie die Dinge sich darstellen in diesem Verhältnis, hängt nämlich davon ab, von wo aus man sie betrachtet. Von Seiten der Politik oder von Seiten der Philosophie. Und es sagt etwas über die Fundamentalität, die Radikalität und Unversöhnbarkeit dieses Gegensatzes, dass sich die Sache abhängig von der Perspektive jeweils komplett anders ausnimmt. Und zwar so anders, dass dazwischen nichts zu vermitteln ist. Aus welcher Perspektive möchte also Arendt über diesen Dauerkonflikt sprechen? In dem Aufsatz über die Pentagon Papers erübrigt sich diese Frage aus verschiedenen Gründen, weil es da nicht wirklich einen Konflikt zwischen Politik und Wahrheit gibt, sofern die Lügner sich systematisch selbst belogen hatten und weil Arendts pragmatische Analyse des organisierten Lügens weder eine politische Handlung oder Intervention darstellt, das wäre es nur gewesen, wenn sich ihre These von einem imperialistischen Welteroberungsdrang bestätigt hatte, noch ist es eine philosophische Abhandlung. Nur die vorhin zitierten Passagen über den Zusammenhang von Freiheit und Lüge und Handeln deuten auf das philosophische und politische, aber jeweils andere im politischen und philosophischen Grundproblem, dem sie sich 4 Jahre vor dem Aufsatz über die Pentagon Papers mit dem zweiten Text, den ich besprechen möchte, gewidmet hat. Am Ende dieses zweiten Textes mit dem Titel Wahrheit und Politik macht sie ihren Standort unmissverständlich deutlich. Zitat: Wir haben hier von Politik unter dem Aspekt der Wahrheit gehandelt. Und das heißt aus einer Perspektive, deren Standort außerhalb des politischen Bereichs liegt. Zitat: Das heißt, sie spricht also als Philosophin und aus dieser Perspektive sieht es tatsächlich so aus, Zitat, als handle es sich in der Politik um nichts anderes als um Macht- und Interessenkämpfe. Zitat. Macht- und Interessenkämpfe, denen jedes Mittel recht ist, auch und gerade die Lüge. Dieser Ansicht aus der Perspektive der Wahrheit unterliegt aber einer doppelten Einschränkung. Erstens, dass es sich so eben nur aus der Perspektive der philosophischen Wahrheit zeigt. Die Politik redet über sich ganz anders und betrachtet sich auch ganz anders. Und zweitens, dass die Sphäre des Politischen begrenzt ist, dass dieser, Zitat, Bereich nicht die Gesamtheit der menschlichen Existenz und auch nicht die Gesamtheit dessen umfasst, was in der Welt vorkommt, Zitat Ende. Begrenzt wird der politische Bereich, Zitat, durch die Dinge, die Menschen nicht ändern können, die ihrer Macht entzogen sind und die nur durch den lügenden Selbstbetrug zum zeitweiligen Verschwinden gebracht werden können. Zitat. Das ist der Bereich der Wahrheit. Nochmal Zitat. Wahrheit könnte man begrifflich definieren als das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen und der Himmel, der sich über uns erstreckt. Zitat Ende. Das sieht nun aber einschließlich des etwas pathetischen Tons nun doch sehr danach aus, als wäre die Wahrheit grundlegender als die Machtsphäre der Politik. Und in der Tat verlangt Arendt von der Politik, dass sie die ihr gezogenen Grenzen zu respektieren habe, wenn sie die eigene Integrität, und es ist eine andere als die der Wahrheit, erhalten und wenn Politik das Versprechen einlösen möchte, dass Menschen die Welt verändern können. Allerdings geht auch umgekehrt, dass die Philosophie als Vertreterin von Wahrheiten sich hüten sollte, mit ihren Wahrheiten in den Wettstreit der politischen Meinungskämpfe zu treten. Da wäre sie also wieder, die strenge Grenze, die wir vorhin zwischen Oikos und Polis hatten. Hierfür läuft sie aber zwischen Wahrheitssuchern und politisch Handelnden. Ist das so? Ist das eine Grenze, die sie zieht? Ich glaube nicht, denn zum einen gibt es auch in diesem Zusammenhang einen dritten Bereich, der sich zwischen die beiden schiebt und in dem vielleicht auch die politische Theorie zu Hause ist. Es sind die Universitäten, die Forschungseinrichtungen und es ist die Presse. Davon gleich noch mehr. Und zum anderen gibt es, wenn man ein bisschen genauer hinsteht, eigentlich keine stabile Grenze zwischen Politik und Wahrheit, sondern das Verhältnis der beiden ist ein dynamisches Konflikt- und Kontaktfeld. Es ist nicht so, dass Respekt für eine scharfe Grenze auf beiden Seiten das Problem lösen würde. Die Ansprüche der Politik und diejenigen der Philosophie oder der Wahrheit müssen, und zwar notwendig, konfligieren. Und das ist so, weil, formuliert Arendt, weil alle Wahrheit despotisch ist. Zustimmung oder Ablehnung finden keine Gnade vor ihren Augen. Wahrheit, schreibt Arendt, ist ein Konkurrent im Machtkampf und von der Zustimmung der Bürger eines Gemeinwesens so unabhängig wie der Wille des schlimmsten Tyrannen. Zitat Ende. Wo es um Wahrheit geht, regiert der nackte Zwang jenseits von politischen Aushandlungsprozessen, Meinungsbildung oder Kompromissen. Das ist schon ziemlich schlimm und wenig tröstlich, aber es kommt noch schlimmer. Denn ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte ist dieser sozusagen systematisch vorprogrammierte Dauerkonflikt zwischen Politik und Wahrheit in die politische Sphäre eingewandert und die a- oder antipolitische Wahrheit innerhalb der Politik zu einem politischen Problem geworden. Um diese Veränderung, mit der der Konflikt zwischen Politik und Wahrheit sich in die politische Sphäre selbst verlagert, plausibel zu machen, bedient sich Arendt der geläufigen Unterscheidung von zwei Typen von Wahrheit. Man unterscheidet, und zwar schon ziemlich lange, und sie unterscheidet auch, zwischen sogenannten Vernunftwahrheiten und sogenannten Tatsachenwahrheiten. Vernunftwahrheiten sind nicht nur mathematische Axiome, dass also 2 plus 2 auch in einer Diktatur 4 ist, sondern darunter fallen auch religiöse Offenbarungen und philosophische Ideen, wie zum Beispiel Platons Ideenlehre. Im Falle von Vernunftwahrheiten können Politik und Wahrheitssucher sich aus dem Weg gehen und tun das meistens auch nicht im Falle von Sokrates. Aber dieser ältere Konflikt ist spätestens mit der Aufklärung zurückgetreten. Die Politik hat beispielsweise die Religionswahrheiten nicht abgeschafft oder gar verboten, sondern sie zu einer Privatangelegenheit erklärt, sodass es gar nicht erst zu Konflikten kommen kann. Nicht, dass das jetzt gerade heute der Fall ist, aber man versteht, was Arendt meint. In den neueren Formen des Konflikts haben sich Tatsachenwahrheiten an die Stelle der Vernunftwahrheiten geschoben. Tatsachenwahrheiten betreffen Ereignisse, Geschehnisse und sie handeln von den rein menschlichen Dingen, sind also Angelegenheit der vielen. Deshalb gilt für Arendt, Zitat, die Tatsachenwahrheit ist von Natur aus politisch. Zitat. Sie ist nicht dasselbe wie Meinung, aber Meinungen und Tatsachen gehören in dieselbe Sphäre des Politischen, der gemeinsamen geteilten öffentlichen Welt. Das merkt man eben auch daran, dass Fakten besonders gerne mit der Behauptung entgegengetreten wird, sie seien Ansichtsmacher, Sache oder Meinung. Das heißt nun für Arendt nicht automatisch, dass Meinungen und Tatsachenwahrheiten überhaupt nicht voneinander unterschieden werden können. Um das zu leisten, bedarf es einerseits adäquater Tatsacheninformation und andererseits einer Urteilskraft, die sich in andere Standpunkte so hineinversetzen kann, dass sukzessive eine begründete Meinung entstehen kann und die dann als Tatsachenwahrheit gilt, weil die Tatsachenwahrheit immer nur gelten kann, bis auf Widerruf, weil sie kontingent ist. Zu diesem Prozess der Urteilsfindung sagt sie an der Stelle noch einiges mehr und das gehört in den oben erwähnten Komplex der Theorie der Urteilskraft, aber lasse ich auf sich beruhen. Wichtiger scheint mir zunächst einmal zu akzeptieren, dass der neue Konflikt von Tatsachen, Wahrheiten und Politik ein, wie sie schreibt, politisches Problem allererster Ordnung ist. Und es ist ein Problem allererster Ordnung, weil was in diesem Konflikt auf dem Spiel steht, ist nichts weniger als die faktische Wirklichkeit selbst, also die öffentliche geteilte Welt, in der sich Politik abspielt. Die öffentliche Welt ist der Bereich, der mehr als jeder andere den Menschen Wirklichkeit garantiert, Zitat, weil er ihnen verbirgt, dass es eine Welt gab, bevor sie kamen, und geben wird, wenn sie wieder aus ihr verschwunden sind, Zitat Ende. Wenn also die Wahrheit sich in dieser öffentlichen und gemeinsamen Welt als ohnmächtig erweisen sollte, zur Meinung unter anderen Meinungen wird, weil Tatsachen E-Wahrheiten im Unterschied zu Vernunftwahrheiten eben kontingent sind, dann hat die Wahrheit im Extremfall selbst keine Wirklichkeit mehr und die Wirklichkeit selber wird fragwürdig. Dass Tatsachen Wahrheiten so gefährdet in der politischen Sphäre, aber auch gefährlich für die Fortexistenz der politischen Sphäre sind, hat zwei Gründe. Zum einen, das hatten wir schon gesagt, ist das Interesse der Politik das Handeln und Verändern. Und wer etwas verändern will, muss in die Zukunft denken und kann sich nicht um die Kontingenz alles dessen, was geschehen ist, kümmern. Wenn er das nämlich täte und daran dächte, dass alles immer auch anders sein könnte, dann wird er überhaupt nicht handeln. Und der zweite Grund, warum Tatsachenwahrheiten gleichsam a priori gefährdet sind, ist, dass sie sehr schwer zu beweisen sind. Vernunftwahrheiten konnten sich auf einen transzendenten Ursprung berufen, aber Tatsachen haben eben diesen gerade nicht. Sie hängen immer ab von den vielen, die ein Ereignis bezeugen und beglaubigen. Das Gegenteil von Vernunftwahrheiten sind Irrtümer oder falsche Wahrheiten, aber nicht die Lüge. Wenn ich nicht glaube, dass Christus am Kreuz gestorben ist, dann behaupte ich nicht, das sei eine Lüge, sondern ich behaupte, es sei ein Irrtum. Der Gegensatz einer Tatsachenwahrheit ist nicht die ihr genuin verwandte Meinung, sondern die Lüge. Dass Deutschland 1914 in Belgien einfiel, ist eine Tatsachenwahrheit. Dass Belgien 1914 Deutschland überfiel, ist eine Lüge. Die politische Handlung des Lügens besteht also vor allem in der Veränderung der Vergangenheit. Die Lüge ist so politisch, wie die Wahrheit antipolitisch ist, was man allerdings meistens erst im Konfliktfall merkt. Noch einmal Zitat. Da alles, was geschieht, auch anders hätte kommen können, sind die Möglichkeiten, die dem Lügen offenstehen, unbegrenzt. Und dann fügt Arendt hinzu, und nur an dieser Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten geht das konsequente Lügen zu Ende. Zitat Ende. Das heißt, sie glaubt daran, dass man immer noch mal selbst auch die Lüge daraufhin befragen könnte, dass sie selbst kontingent ist, weil sie eben keine Vernunftwahrheit ist und dass daran sozusagen ein Lügennetz-Event in letzter Instanz zerbrechen muss. Das ist, muss man schon sagen, ein etwas schwacher Trost. Es bleibt dabei, dass gegen die Lüge kein Kraut gewachsen ist. Ich zitiere, politisches Handeln bewegt sich zwischen der Gefahr, Tatsächliches für notwendig und damit für unabänderbar zu halten und der anderen es zu leugnen und zu versuchen, es aus der Welt zu lügen. Zitat Ende. Also es gibt sozusagen in dem Augenblick, wo ich auf der Faktizität insistiere, habe ich einen politischen Fehler gemacht. Und in dem Augenblick, wo ich es aus der Welt herauslüge, habe ich auch einen Fehler gemacht. Und das sagt einem etwas, sozusagen, wie verletzlich Tatsachen, Wahrheiten sind. Zwischen dieser Scylla und Charybdis riskiert die Politik immer wieder ihren eigenen Raum, die öffentliche Welt und damit die Wirklichkeit selbst. 5. Im letzten Abschnitt ihres Aufsatzes verweist Arendt auf eine Sphäre, die Politik, eben weil sie auch um ihrer selbst willen, um das Unersetzliche, das Verletzliche aller Tatsachenwahrheiten weiß, den Wahrheitssuchern, eine Sphäre, die Politik den Wahrheitssuchern eingeräumt hat, nämlich die Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen und die Presse. Die alle erhöhen die Chancen, dass die Tatsachenwahrheit im Öffentlichen bestehen kann. Als Arendt ihren Text schrieb, hatten die Studentenunruhen in Amerika bereits begonnen. Und da wurde zunächst vor allem gegen staatlich geförderte Auftragsforschung für die Rüstung protestiert. Ne? Vietnamkrieg läuft schon. Arendt hielt Kompromisse und Lösungen in dieser Angelegenheit für sehr wohl möglich. Aber das generelle Problem der Machtabhängigkeit der immer nur relativ unabhängigen Universitäten und ihrer im doppelten Sinne machtgeschützten Innerlichkeit, nämlich von der Macht geschützt, die Macht räumt ihr diesen Raum ein, aber auch vor der Macht geschützt, weil sie selber die Universität kein politisches Mandat hat. Das Problem hat sich für unlösbar gehalten, zumindest was den Bereich der Naturwissenschaften angeht. Für die philosophischen Fakultäten, also auch unsere, sah sie es anders. Ich zitiere: Ihre, die Aufgabe der philosophischen Fakultäten ist es, die Zeugnisse der Vergangenheit zu ermitteln, zu bewahren, zu tradieren und zu interpretieren. Zitat Ende. Das ist für Sie in der Tat politisch relevant, weil solches Forschen im Dienst der Tatsachenwahrheiten steht. Aber dieses Forschen und Tradieren und Interpretieren ist nicht selbst politisch. Diese Position könnte man nun mit anderen vergleichen. Von Max Weber 1919, Wissenschaft als Beruf, bis heute. Da will ich aber jetzt gar nicht hin, sondern ich möchte dieses sehr arendtsche Motiv politischer Relevanz ohne politische Handlungsmacht an dem Fall der Kunst durchspielen, für die das nämlich auch gilt. Und dort nach Arendt. Und dort an einem Dichter, der wie vielleicht kein zweiter des 20. Jahrhunderts als politischer Autor gilt und das produziert hat, was man engagierte Literatur nennt. Die Brücke zum Problem des Lügens in der Kunst liefert Arendt am Ende ihres Essays zu Politik und Wahrheit selbst. Dort führt sie zunächst aus, dass unsere Wirklichkeit, unser Wirklichkeitsverständnis und Verhältnis in den Fakten nicht aufgeht. Zitat. Denn was wir unter Wirklichkeit verstehen, ist niemals mit der Summe aller uns zugänglichen Fakten identisch und wäre es auch nicht, wenn es uns je gelänge, aller objektiven Daten habhaft zu werden. Wer es unternimmt, zu sagen, was ist, kann nicht umhin, eine Geschichte zu erzählen. Und in dieser Geschichte verlieren die Fakten bereits ihre ursprüngliche Beliebigkeit, ihre Kontingenz und erlangen eine Bedeutung, die menschlich sinnvoll ist. Zitat Ende. Das leistet einerseits die Geschichtsschreibung, die eine Geschichte erzählt und aus dem Rohmaterial der Fakten eine Geschichte produziert. Und diese Geschichtsschreibung ist in ihrer narrativen, erzählenden Dimension, so sagt Arendt, der Erdichtung eng verwandt. Weder Geschichtsschreibung noch Literatur sind politisch in dem Sinne, dass sie handeln. Aber ihre politische Relevanz und Funktion, ich zitiere, liegt darin, und jetzt müssen Sie genau zuhören, liegt ihre politische Funktion liegt darin, dass sie lehren, sich mit den Dingen, so wie sie nun einmal sind, abzufinden und sie zu akzeptieren. Dieses sich abfinden kann man auch Wahrhaftigkeit nennen. Zitat. Wie bitte? Der Dichter als Statthalter des ewig Unabänderlichen, das man hinnehmen, mit dem man sich abfinden muss? Die Dichter sollten sich doch eigentlich, eben weil sie mit Adorno zu reden, dem Wirklichen um ein winziges entrückt sind, gerade nicht mit dem abfinden, was und wie es ist. Die Literatur, deren Einbildungskraft doch besonders dazu angetan ist, sich vorzustellen, dass alles anders sein könnte. Diese Literatur soll uns Resignation lehren. Und die Wahrhaftigkeit der Bedichter bestünde darin, dass sie uns beibringen, dass die Dinge nicht zu ändern sind und der Lauf der Welt hingenommen werden muss? Wenn das so wäre, dann wäre Arendt schlimmstenfalls Fock als Literaturverständnis komplett affirmativ, im strengen Sinne konservativ. Und bestenfalls gewährte dann Dichtung ein wenig Trost, indem sie die bittere Pille vom Unabänderlichen durch Schönheit verzuckert. Kann Arendt das meinen? Wie sie es gemeint hat, zeigt sich an ihrem Essay über Bertolt Brecht. Etwa zur selben Zeit, späte 60er, geschrieben wie Politik und Wahrheit und in dem Buch Menschen in finsteren Zeiten mit anderen Texten, vor allem zu Schriftstellerinnen und Schriftstellern, veröffentlicht. Dass auch dieser Text einen Skandal auslöste, versteht sich. Mit wenigen Strichen zeichnet Arendt eingangs des Porträts ein Porträt des Autors. Die Anlässe, an denen sie ihren Eindruck, dass Brecht, Zitat, ein kluger und vorsichtiger Mann, Zitat Ende, gewesen sei, festmacht, lassen bereits ahnen, dass hier eine moralische und politische Gesamtverurteilung anzustehen scheint. So gibt es gleich zu Beginn spitze Bemerkungen über die Bedingungen von Brechts Umzug nach Ost-Berlin, der erst stattfand, nachdem der Dichter seinen tschechischen gegen einen österreichischen Pass eingetauscht hatte und nachdem er sich westdeutscher Verleger versichert hatte. Das schmeckt gleichsam nach Opportunismus und es hagelt dann im Folgenden auch Vorwürfe, wie man sie von einer konservativen Autorin dann auch erwarten mag. Neben dem Umzug nach Ost-Berlin erwähnt Arendt Brechts Zitat, borniertes Festhalten am Kommunismus, Zitat Ende, sein Schweigen zum Hitler-Stalin-Pakt, seine politische Linientreue, die er nach außen hin erließ, auch während der Schauprozesse Stalins beibehielt und anderes mehr. Gelogen habe er auch, als er in dem Stück Furcht und Elend des Dritten Reiches eine Arbeitslosigkeit unter Hitler anprangerte, die es nicht gegeben habe. Und als er, Zitat, so tat, als ginge es im wohlbekannten Klassenkampf einmal mehr gegen das Proletariat und die Rassenverfolgung seine optische Täuschung, Zitat. Und freilich besonders schwer ins Gewicht fällt das ominöse Lobgedicht von Brecht auf Stalin. Da sagt sie, es sei nicht in der Gesamtausgabe drin. Das stimmt nicht. Es ist schon drin, aber es ist auch schwer zu finden. In der großen und übrigens bemerkenswert kenntnisreichen Werkschau, sie kannte das Brechtsche Werk komplett und vorzüglich, die Arendt in ihrem Essay vornimmt, reiht sich also eine Verfehlung des Autors an die nächste. Immerhin, sagt sie bissig, sei Brecht kein Antisemit gewesen wie Pound oder Céline. Das ist es aber auch schon. Aber dem tapfer angestrengten Anschein entgegen geht es Arendt weder um eine moralische noch um eine politische Verurteilung Brechts. All ihre Überlegungen stehen nämlich unter dem Kaviat von Goethes Diktum, Dichter sündigen nicht schwer. Man dürfe, schreibt Arendt, von den Dichtern nicht erwarten, was wir von anderen Menschen erwarten. Dichter zeichnen sich nämlich durch einen Mangel an Gravitas aus, an Schwerkraft, an Verlässlichkeit, an Verantwortlichkeit, an Weltklugheit. Der einzige Maßstab, nach dem sie zu richten seien, das sei ihre Dichtung. Möchte Arendt also Brechts politische Verfehlungen an der Qualität seiner Literatur ablesen oder umgekehrt? Das wäre nicht nur eine Anmaßung, sondern sie müsste dann auch das berühmte und politisch gewiss linientreue Lehrstück Die Maßnahme für besonders misslungen erachten. Das tat sie aber keineswegs, im Gegenteil. Die Maßnahme, Brechts Maßnahme ist in ihren Augen ein sehr gutes Stück. Nicht nur, aber auch, weil es die Wahrheit über den Stalin-Terror sagte, bevor diese Wahrheit an den Tag trat. Brecht, schreibt Arendt, hatte die Wahrheit gesagt, was Dichter tun, wenn man sie in Ruhe lässt. Zitat. Letztlich entscheidend ist für Arendt etwas ganz anderes, nämlich die Tatsache, und es ist eine Tatsache, dass Brecht in den letzten 10 Jahren seines Lebens, also seit Übernahme des Berliner Ensemble, von ganz wenigen Gedichten abgesehen, nicht mehr gedichtet hat, dass er nicht mehr dichten konnte. Freilich hatte er am Berliner Ensemble seine ganz großen Erfolge gefeiert, aber zur Aufführung kamen keine neuen Stücke, sondern nur diejenigen, die vorher entstanden waren, vor allem im dänischen Exil. Nicht Arendt sitzt zu Gericht über Brecht, sondern, so sagt sie, die Götter, die ihm die Dichtungsgabe am Ende seines Lebens entzogen. Zitat Arendt. Brecht hatte sich in Verhältnisse in Ost-Berlin hineinbegeben, in denen Schweigen schon ein Verbrechen war, von gelegentlichen Lobpreisungen der Herrschenden nicht zu reden. Zitat Ende. Und dieser Umstand blieb nicht folgenlos. Denn gerade das, schreibt Arendt, was für Brecht Wirklichkeit war, hatte ihn von der Realität der Zeit, in der er in Ost-Berlin lebte, entfernt. Zitat Ende. Brecht, der engagierte Poet, war am Ende fast zu dem geworden, was er selbst am meisten verachtete. Zitat Arendt. Noch ein großer und einsamer Dichter, der die deutsche Tradition zu Ende dichtet. Weiter Zitat. Als er sich in den Brennpunkt der Ereignisse in Ost-Berlin begab, hat er die Aura der Ferne nicht ablegen können und sich in der Wirklichkeit des Politischen nicht mehr ausgekannt. Zitat Ende. Nicht sein Engagement, seine politischen Überzeugungen sind also sein Rechtsproblem, sondern sein Problem war, ein Dichter zu sein in Verhältnissen, die Dichtung nicht zuließen. Schon früh in ihrem Essay berichtet Arendt die Anekdote, als man Brecht fragte, ob es ihm eigentlich ernst sei mit seinem Kommunismus und seiner Politik. Und er antwortete, ganz ernst könne es ihm auch damit nicht sein, weil er ja ein Theatermacher sei und im Theater eben nicht alles ernst. Als er aber endlich sein eigenes Theater hatte, da wurde aus Brecht, was er nie sein wollte, nämlich, Zitat Arendt, ein La-Pour-La-Dichter. Zitat Ende. Ihre Argumentation resümiert Arendt wie folgt. Dichter müssen abseits stehen und wären doch keinen Schuss Pulver wert, wenn sie nicht ständig versucht wären, sich zu exponieren, die dichterische Distanz aufzuheben und zu sein wie alle anderen. Auf diese Karte hatte Brecht alles gesetzt. Keine Ausnahme sein, keine Ausnahmestellung für sich beanspruchen. Dafür hat er sein Leben wie seine Dichtung riskiert. Zitat Ende. Und er verlor doppelt. In Ostberlin wurde aus dem engagierten Poeten ein La-Pour-La-Künstler und dann setzte sein dichterisches Vermögen ganz aus. Der Entzug der Göttergabe der Begabung ist für Arendt der Beweis, dass Brecht eine Grenze überschritten hatte, die auch die nicht so sehr schwer sündigen Dichter nicht konsequenzlos überschreiten können. Auch hier wieder eine Grenze im Verhältnis von Dichtung und Politik. Und so heißt es, die Dichter müssen abseits stehen. Aber wie Wahrheit und Politik konfligieren müssen, muss auch der Dichter seine Abseits- und Ausnahmeposition überschreiten und sich der Wirklichkeit exponieren. Und das hat Brecht in Ostberlin, so sieht es Arendt, nicht getan. Ein Dichter, der sich auf seine Ausnahmestellung ausruht oder sich auf sie beruft und die Wirklichkeit um sich herum ausblendet, ist kein Dichter mehr. Das Versiegen von Brechts literarischer Produktion besiegelt das für Arendt. Von hier aus könnte man sich jetzt anderen Fällen von Lüge und Literatur zuwenden, etwa dem Nobelpreisträger Peter Handke. Aber abgesehen davon, dass das eine andere Vorlesung wäre, bin ich eigentlich nicht willens, Brecht und Handke in einem Atemzug zu nennen. Ich schließe stattdessen mit dem Verweis auf einen ganz wunderbaren Essay von Umberto Eco über das Lügen in und von der Literatur, auf Deutsch erschienen 2020 in dem Band Auf den Schultern von Riesen, das Schöne, die Lüge und das Geheimnis. Und ich bedanke mich für Ihre Geduld.